Trainieren kann ich nicht, outsourcen denken auch nicht. Ich kann zu niemandem sagen, bitte geh statt mit trainieren, ich habe 10 Kilo zu viel. Ja? Kannst du die statt mir abgeben, kannst gerne ein paar Kraftvoll auf die Schulter. Ja? Ich glaube, das ist ziemlich einprägsam.
Herzlich willkommen bei Agiler Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deiner Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice.
Du hast vor kurzem auf LinkedIn einen sehr interessanten Beitrag geteilt, den ich zum Start mal vorlesen möchte und direkt mit der Frage verbinden möchte, was hat dich dazu veranlasst, diesen Post zu schreiben? Und der lautet wie folgt. Selber denken. Die Aufklärung ab 1700 war jene Zeit, in der das Glauben durch das Denken ersetzt wurde. Wir brauchen aktuell mehr Aufklärung in der Führung. Wir laufen Managementmethoden hinterher und behandeln sie wie dogmatische Ersatzreligionen, in der wir uns flüchten, um mit der Komplexität umzugehen. Wir müssen weg vom Glauben an die eine Methode, sei es Agil, Beta-Kodex, Holokratie, SAFe, irgendeine Tierorganisation oder sonstige Frameworks. Sätze wie zum Beispiel Be Agile, Don't Do Agile sind nicht hilfreich. Was würde Be Agile denn im Detail bedeuten? Und wie kann man das überhaupt kontextunabhängig formulieren? Das ist schlichtweg anmaßend und führt lediglich zu pseudo-religiösen, moralisierenden Diskussionen. Ihr macht ja nur agil, ihr seid ja nicht agil. Die 17. Methode zur Retro-Perspektive ist nicht anders als ein weiterer Teil der agilen Liturgie. Und die regelmäßige Durchführung der Retro-Perspektive ist wie der Gang zur Beichte. Der Scrum Master als Pfarrer der Agilität und der Berater als ihr Hohenpriester. Agile versteht sich als eine Methode, um Komplexität umzugehen. Wie kann aber gerade eine Methode das tun? Das ist paradox. Das nächste Management-Zertifikat ist auch nichts anderes als moderner Ablasshandel und die OKR-Einführung dient maximal dem Klingelbeutel des Beraters. Konsequente, disziplinierte Anwendung heißt ja nicht, stur etwas anzuwenden, sondern anzufangen, hinter die Dinge zu steigen und zu versuchen zu verstehen, warum etwas geht und warum etwas nicht geht. Kontextualisiert und immer mit dem Gedanken, was hilft mir gerade in der aktuellen Situation? Kurzum, wir müssen wieder anfangen, selber zu denken.
Ja, was war der Gedanke oder wie ist das aufgekommen? Ich war spazieren am Sonntag am Abend und ich weiß nicht wieso, aber mir ist das Bild der Aufklärung, also die Zeit der Aufklärung ins Hirn gedrungen und ich habe mir gedacht, das, was ich versuche, die ganze Zeit in irgendeiner Form zu transportieren, nämlich lasst uns hinter die Dinge und hinter die Vorhänge schauen, was ist es denn wirklich? Ja, was sind die konkreten Situationen? Was ist hilfreich in der konkreten Situation? Was kann ich tun? Aber bitte nicht, nehmen wir irgendeine Methodik blind und implementieren sie. Ne? Und die Aufklärung war jetzt so eine Zeit, die vom Glauben zum Denken übergeschwenkt hat, ja, die Licht ins dunkle Mittelalter gebracht hat, Anfang 17. Jahrhundert, ja, mit großen Denkern wie einem Immanuel Kant in der Philosophie oder einem Newton in der Physik und vielen, vielen mehr, ja, die wissenschaftliche Methoden eingebracht haben, die Dinge fundiert versucht haben zu betrachten und die Menschen eigentlich aus dem Joch der Tyrannei des Glaubens zu befreien. Heute gibt es in Österreich eine Sendung, die heißt Science Busters, ja, und deren Motto ist, wer nichts weiß, muss alles glauben, ja. Und das ist, finde ich, ein wunderschönes Motto, ja, weil es ist halt so, ja, wenn ich nichts weiß, dann muss ich es glauben, ne. In unserem Hirn ist es natürlich eingepflanzt. Glauben oder etwas nicht zu hinterfragen ist weitaus energieeffizienter als Dinge zu hinterfragen, ja, irgendwo hinzuschauen und nachzudenken, wie ist denn das denn tatsächlich? Aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, vielleicht nicht zu 100%, aber in den wichtigen Dingen tatsächlich dahinter zu steigen und zu schauen, was ist es, was ist es nicht und was ist in der Situation hilfreich und nicht einfach Pflaster zu bieten, die aus irgendeinem Methodenbaukasten kommen. Deswegen finde ich, habe ich das Bild der Aufklärung strapaziert, weil ich da doch einiges an Parallelen sehe.
Und wenn man kurz bei Kant bleibt, ich habe mal im Vorfeld recherchiert, Er spricht ja von einer selbstverschuldeten Unmündigkeit, von der der Mensch sich befreien sollte in der Aufklärung, was ja nichts anderes heißt als des Erleuchtetwerdens, ne? Dass man sich, wie du sagst, von der Tyrannei der Hierarchie, von den da oben löst und nicht mit dem Finger drauf zeigt, so im Sinne von, hey, die haben ja Schuld, sondern es ist eine selbstverschuldete Unmündigkeit. Ne? Und das auf der Podcast haben wir oft drüber gesprochen, machen Berater Agilität kaputt. Und da musste ich so dran denken, weil viele, man könnte jetzt ketzerisch sagen, ja, aber das ist so ein bisschen wie den Zeigefinger auf jemanden stecken und ich habe ja keine Schuld. Ich habe ja keinen Einfluss auf das System, auf die Menschen, so wie wir arbeiten. Ich bin ja nur einer von vielen, ein Manager, ein Anführer und schon gar kein Teammitglied. Ich kann ja sowieso gar nichts entscheiden. Ich finde, das ist gar nicht so weit hergeholt, das mit der Aufklärung zu vergleichen, wie viele Unternehmen heutzutage operieren. Und die Berater, ja, man könnte dann den Zeigefinger nennen, aber so ein bisschen wie Social Media, finde ich. Ne, ist ja jedem selbst überlassen, ob wir auf Social Media unterwegs sind oder nicht. Also sind ja alles freimündige Entscheidungen, zu sagen, ich setze einen Berater ein oder nicht. Und wenn ich einen Berater einsetze, weiß ich auch, dass ich das Denken einstelle, weil jemand anderes das Denken für mich übernimmt. Und ich glaube, das war auch immer mein Kritikpunkt am Einsatz der Berater, weil sich viele Anführer, viele Manager von diesen selber denken, was du ja auch immer sagst, was ja das Schwierige ist, sich dafür die Zeit zu nehmen mit seinem Team, das wirklich zu durchdringen. Davon macht man sich dann frei, weil man es einfach so outsourced. Deswegen hat es richtig mit mir resoniert, dieser Beitrag, den du da abgesetzt hast.
Ich meine, ich will ja umgekehrt auch keine moralisierende Diskussion lostreten im Sinne von Berater sind schlecht. Keine Berater ist gut. Ja. Es ist ja immer kontextabhängig. Ja. Und genauso muss man es sehen. Berater haben natürlich auch ihren Stellenwert und ihren Mehrwert, wenn sie neues Wissen einbringen, Sachen einbringen, für die ich gar keine Zeit habe, für die ich mich, um mehr in diese Themen zu vertiefen und mir dann ein Know-how-Aufbau sicherstellen, was auch immer, Neues, Innovatives reinbringen oder vielleicht auch einfach nur Kapazitätsausgleich sind in vielleicht schwierigen Sachen, wo ich diese Ressourcen gar nicht vorrätig halten will. In meinem Unternehmen, weil es eh nur temporär braucht. Also, Berater haben definitiv ihre Berechtigung. Und ich glaube, solange es Hierarchien und Machtverhältnisse gibt, und die gibt es seit dem Neolithikum, also vor 10.000 Jahren, wird es auch Berater gegeben haben. Ne? Herrschende hatten Berater. Ja, das hat auch seinen Sinn, weil die selber kein Machtverhältnis haben oder kein Machtbedürfnis haben, in dem Sinn, ja. Und so auch frei von der Leber weg reden können. Nehmen wir den Hofnarr. Ja? Hat ja auch eine beratende Tätigkeit. Also die Berechtigung ist da. Ich möchte keine moralisierende Diskussion, das eine gut, das andere schlecht. Ich möchte auch nicht sagen, all die Methoden sind schlecht. Die Methoden haben alle ihren Stellenwert und haben alle ihre Berechtigung. Und oft geht es ja gar nicht anders, dass ich ein Ding neu einführe, als dass ich einfach die Methode mal nehme und die unterrichte. Wir kennen alle Schuhari aus der agilen Welt. Mach's einmal, dann versteh's einmal und dann transzendier das. Ja, und das Transzendieren ist das Wichtige. Der Unterschied bei Schuhari in einem agilen Kontext und in einem Kampfsportkontext ist, Kampfsport ist etwas, was sehr reflexartig quasi passiert. Ja? Also wo sehr viel ins Stammhirn wahrscheinlich eindringen muss, um kurze Wege zu haben. Bei agiler Methode geht es darum, die Dinge zu verstehen und zu durchdringen. Das ist ja eher ein Akt des Verstehens als des Automatisierens. Ja? Ich kann es ja nur durchdringen und transzendieren, wenn ich es verstanden habe. Ja? Dort müssen wir hin. Nicht irgendwas zu automatisieren und nicht diszipliniert zu sagen, wir machen das jeden Tag jetzt die nächsten 10 Jahre so, sondern wir müssen ja sagen, okay, wie muss ich mich weiterentwickeln, dass ich hinter die Dinge steige, verstehe und dann vielleicht auch noch für meine Bedürfnisse anpasse. Also kein Bashing jetzt auf die Methodik per se, eher an die blinde, sture Anwendung der Methodik. Kein Bashing auf Berater per se, aber die blinde, sture Anwendung von, das hat mir ein Berater gesagt und deswegen muss es gut sein, ja. Auch das ist nicht richtig.
Ja. Du hast ja im Beitrag von Farben und Organisationen gesprochen. Ich glaube, da hast du unterbewusst, zumindest bei mir im Kopf, Lalu und Reinventing Organizations angesprochen. Und dann habe ich mal ChatGPT gefragt, was hat eigentlich die Aufklärung mit Lalous, man könnte ja schon fast sagen, Meisterwerk zu tun. Und dann zu meiner Überraschung meinte sie, ey, da gibt es ein paar Überschneidungen, unter anderem die Betonung auf Vernunft, Autonomie und dem Streben nach Fortschritt. Was ja alle, wo man sagt, hey, krass, ne? Und wenn man Autonomie und Selbstführung als Kernprinzip der Aufklärung ist aus den Kernprinzipien der Agilität. Und da, wo es dann in Organisationen durch die unterschiedlichen Farben ja geht, nur mal als kurze Erinnerung, der spricht ja von Rot, Bernstein, Orange, Grün und Türkis, haben wir in anderen Episoden schon besprochen. Aber das fand ich spannend, mal diese Verbindung zwischen dem auch Kritik an den traditionellen Machtstrukturen, das macht ja auch Agilität, dass man sagt, hey, wir müssen Management-Hierarchien kürzen, wir müssen Hierarchien flacher machen, Entscheidungswege schneller und kürzer machen. Fortschritte und wirklich wünschen wir uns, glaube ich, alle. Du hast gerade Shuari angesprochen, Kanban, Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung. Also da findet man viele Ideale aus der Aufklärung jetzt auch in diesem Meisterwerk wieder. Und das, was ja eigentlich Unternehmen vorhaben, weiß noch nicht so richtig, was ich daraus machen soll, weil selbst wenn ich Reinventing Organizations angucke und Türkis und diese Autonomie und Selbstverantwortung, ich sehe das leider noch zu selten in Unternehmen. Also es ist noch, man könnte fast ketzerisch sagen, schöne Theorie, aber es ist in der Praxis noch nicht angekommen. Wie siehst du das?
Entschuldige bitte die kurze Unterbrechung. Wir haben ein kleines Attentat auf dich vor. Kannst du uns bitte eine Bewertung auf Spotify oder Apple geben? Das dürfen auch gerne 5 Sterne sein. Wink, wink. Und nun geht's weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Reinschauen und Hören.
Naja, ich glaube, auch da muss man genauer hinschauen. Ja, dass ChatGPT die Parallelen zwischen dem Lalous und der Aufklärung findet, verwundert mich jetzt nicht. Also da gibt es sicherlich inhaltliche Überschneidungen, eben die Punkte, die du genannt hast. Ja. Wo ich weniger inhaltliche Übereinstimmung sehe, ja, also sowohl da gibt es Übereinstimmung, aber wo ich weniger inhaltliche Übereinstimmung sehe, ist die Aufklärung hatte sich, also retrospektiv natürlich, sie ist ja jetzt nicht gegründet worden im Sinne von so, jetzt wollen wir Aufklärung und die nächsten paar hundert Jahre wird aufgeklärt, ja, sondern aber das intrinsische Ansinnen war ja, Dinge auf ein Fundament zu stellen, zu durchdringen, auf naturwissenschaftliche Basis zu stellen. Ja, also wirklich Forschung zu betreiben, Mathematik anzuwenden in der letzten Konsequenz und die Welt und die Dinge zu erklären, ohne dass sie jetzt eine höhere Macht dazu in Anspruch nimmt. Der Lalou hat ein wirklich spannendes Buch geschrieben, das sicherlich sehr, sehr viele inspiriert hat. Aber es basiert auf anekdotischer Basis. Es sind 5, 6, 7, 10 Fälle. Ich weiß jetzt nicht, wie auswendig wie viel. Und aus dem heraus hat er seine Analysen und seine Modelle gezogen. Das würde ich jetzt nicht als wissenschaftlich betrachten. Ja? Ich würde es nicht als irrelevant betrachten, aber auch nicht als wissenschaftlich, weil ich weiß nicht, wie viele Millionen Firmen es auf der ganzen Welt gibt. Ja? Die hier rausgepickten würde ich nicht jetzt, also ich würde das nicht als repräsentativ für die komplette Ökonomie der weltweit ansehen. Ja, und da fehlt es natürlich an Wissenschaftlichkeit oder auch den wie ist das verankert, ja, in der modernen Forschung. Und das würde ich wiederum als Unterschied sehen. Ja, deswegen führe ich Deal, also wenn ich jetzt sage Deal Organizations, ja, also aus dem Lalous heraus und wir folgen dem blind, da muss ich auch wieder schauen, meine Organisation, was für ein Kontext, was geht da nicht, ja, und nicht, wir machen jetzt einfach den nächsten Schritt in unserem Reifegradmodell, ja, Spiral-Modell, die Grundlage von dem ist es ja auch nicht ganz unumstritten und heißt also eher kontroversiell diskutiert. Vorsicht, ja, sage ich, ja, denk. Selber hinschauen.
Und dann ist ja fast schon, sind wir schon fast bei der Frage, wie denkt man? Also wie schafft man das wieder, für sich selber, sich den Raum zu nehmen, selber zu denken, mit seinem Team sich den Raum zu nehmen, selber zu denken. Egal jetzt, ob Mitberater, Coaches, Mentoren, ist ja egal. Also ChatGPT, wenn 5, 6, 7 in den Ausbaustufen wird, noch besser werden, dann wird es vielleicht doch irgendwann mal ein guter Berater werden. Also man kann ja unterschiedlichste Impulse bekommen. Und ich habe mich dann gefragt, wie denkt man eigentlich selber? Also wenn wir das mal auseinandernehmen, was bedeutet denn das für dich, Thomas?
Naja, wenn wir auf die Methoden schauen, dann sind diese Methoden ja alle immer lösungsorientiert. Was für auch immer für ein Problem. Ja? Aber keine dieser Methoden ist sie sind alle im Lösungsraum sozusagen. Methoden. Aber das Individuelle ist ja der Problemraum. Sprich, ich muss ja mal meine Probleme als Organisation, als Person, was auch immer, verstehen und dort eintauchen, ja, mir die Zeit nehmen, das zu versuchen zu durchleuchten und einmal den Problemraum checken. Wir sind jahrelang geprügelt worden, komm nicht mit Problemen, komm mit Lösungen. Ja. Na, nichts. Schaut einmal das Problem an. Und dann überlegt er, was eine passende Lösung dafür wäre. Und nicht, komm mit der Lösung und überlegt er, gibt es ein paar Probleme dafür? Und das ist schon mal der grundlegende Gedanke des Support-Test-Denkens für mich. Ja. Ich kann ja nur was lösen, was ich zuerst gescheit verstanden habe. Und die Zeit muss ich mir nehmen. Und wie ich immer die Sensorik dafür ausschaut, dass ich den Problemraum verstehe. Wenn ich heute Manager bin, dann habe ich die allergrößten Schwierigkeiten, den Problemraum gut zu durchdringen, weil ich die Leute mir nicht wirklich das erzählen, was on the ground die Probleme sind. Und wenn sie es mir erzählen, dann verstehe ich es oft nicht. Ja. Ich kann es vielleicht nicht in einen Zusammenhang bringen, wenn vier Leute an unterschiedlichen Stellen mir was Ähnliches erzählen, dass da vielleicht ein strukturelles Problem dahinter steht. Und ich bin ja in einer Energiemangelwirtschaft. Ich habe eh nie Zeit. Störungen haben immer Vorrang, Operatives hat immer Vorrang. Ja. Und für diese Themen, die ja eher einen strategischen Charakter haben, wo ihr eigentlich rausfinden sollt, was muss ich vielleicht tun in der Struktur, ja, damit das Ding besser wird, da habe ich das leidet immer. Ja. Zu tun gibt es immer genug. Ja. Also die Zeit, sich aber zu nehmen, zur Reflexion. Du hast das, glaube ich, mal gesagt. Entweder du, Danny oder der Heiko. Das Wichtigste, also wenn ihr jedes Meeting abschaffen würdet, außer eines, dann wäre es die Retrospektive. Also, Retrospektive zu machen, heißt darüber nachzudenken, was gut und was schlecht läuft. Ja.
Ich kann dir mal zwei Beispiele von meinem jetzigen Arbeitgeber der Universität hier in Auckland geben. Viele der Entwicklungsteams machen keine Retros. Zu dem von dir eben genannten Punkt ist schon mal suboptimal. Ne? Also da findet schon gar keine Verbesserung auf Team und schon gar nicht auf Organisationsebene statt. Auf Organisationsebene haben die vor 2 Jahren ein neues Modell eingeführt. Das haben die dann auch umschweifend digitales Operating System genannt, also Digital Operating System, DOS, wie ich das so in Codes nenne. Und es soll jetzt durch Safe ersetzt werden. Und ich frage mich seit einem halben Jahr, welches Problem lösen wir denn mit Safe? Kann mir aber keiner sagen. Und der Anführer, den ich mag, by the way, ne, der hat einen guten Drive, der hat es bei Vodafone eingeführt, der bringt jetzt auch wieder die gleichen Berater rein, mit denen er davor gearbeitet hat. Macht doch alles Sinn. Aber wir sind sofort, wie du sagst, in der Lösung gewesen. Und ich habe noch gar nicht verstanden, vielleicht bin ich einfach jetzt nach 7, 8 Monaten einfach auch durch die Organisation noch nicht gedrungen und es ist so komplex und es mag auch alles sein. Aber mir konnte bisher noch keiner erklären, warum wir die Lösung gewählt haben für Problem 1, 2 und 3. Es mag ja vielleicht sogar richtig sein und du hast, wie du gesagt hast, ne, man nimmt den Hammer und sucht dann die Nägel. So sagt man im Entrepreneurship-Bereich. Das habe ich als ganz oft Unternehmern, als Startup-Coach versucht beizubringen, zu sagen, hey, wenn du eine Lösung hast, das ist schon mal falscher Ansatz, weil dann gehst du wirklich mit dem Hammer los und suchst deine Nägel und schlägst auf Dinge ein, die fast gar keine Nägel sind. Und das ist so ein schönes Bild davon, wahrscheinlich auch wie Unternehmen gerade vorgehen, weil mal anekdotisch erzählt, das ist genau. Bin gespannt, wie es aufgeht übrigens mit Safe. Ich finde es ja natürlich jetzt spannend. Ich war noch nie in einer Safe-Einführung, kann das Spotify-Modell Scrum auf Scrum auf Teamebene viel durchlaufen. Aber so als skaliertes, agiles Framework jetzt mal Safe einzuführen, jetzt bin ich neugierig natürlich. Ne? Also ich mag, wie stringent das ist. Ich habe hier die Unterlagen liegen, darf jetzt dieses Zertifikat machen. Mache ich auch alles mit, weil ich neugierig bin und lernen will. Aber ich weiß jetzt schon, diese Blaupause, die uns da übergestülpt wird, passt zu der Organisation nicht. Und das weiß ich zu 100%. Und das spüren auch alle. Spricht nur keiner an. Ne? Das ist auch so ein Thema. Ne? Also man geht dann mit der Lösung. Ja, wir als Senior Leader, wir müssen ja daran glauben, weil wenn wir nicht daran glauben, wer soll denn daran glauben? Aber wenn man
glauben,
dann vorgehalten hat.
Glauben. Glauben. Genau. Wir müssen glauben.
Ja? Du sagst genau das ist es. Ne? Genau. Und keiner versteht es. Deswegen müssen wir daran glauben. Man hört ja auch diese Sätze. Ne? Also in meinem alten Arbeitgeber in Deutschland ist ja auch so Trust the Process. Na, da ist ja auch so ein Glauben dahinter. Ist nicht, verstehe den Prozess und gehe ihn mit. Oder das, was man bei Amazon oft hört, disagree and commit. Okay, man geht alle Perspektiven durch, man fetzt sich, man ist in den Konfliktraum, basierend auf einem richtig guten Vertrauen hoffentlich. Also 5 Dysfunktionen eines Teams, also ist alles auf Vertrauen, aber nur dann kann man in den Konflikt gehen, in das Disagreement. Und dann kann man sagen, ich weiß es ja auch nicht, aber komm, ich committe mich trotzdem. Weil wir ne? Aber wir glauben nicht daran sozusagen, sondern da war so ein Diskurs davor, hat das stattgefunden. Und du hast es so schön gesagt gerade, wir sind oft im Glauben, ne, wo man Augen zu und durch.
Ja, viel Hoffnung. Seefernführungen, ihr seid ja nicht die Einzigen, die sowas so ein Unterfangen machen. Und wahrscheinlich ist es nur immer besser, als gar nichts zu tun vielleicht, weil es ja natürlich eine Menge Learnings erzeugt. Also, mein Geografieprofessorin hat immer gesagt, jeder ist für was gut und sei es, dass er ein schlechtes Beispiel dient. Also es kann ja viele Learnings erzeugen. Ja, die Frage ist, mache ich was mit den Learnings, die dadurch entstehen, um vielleicht danach etwas noch Besseres zu generieren. Noch schlimmer ist gar nicht, also als irgendwelche Blaupausen zu nehmen, ist wahrscheinlich einfach so zu tun, als ob die Welt stillstehen würde. Ja. Mhm. Also, ob es die beste Methodik ist, ein Operating Model zu optimieren, eine Blaupause zu nehmen, wie gesagt, da würde ich sagen, nein. Ja. Ob es die schlechteste ist, würde ich sagen, auch nein.
Ja. Scrum weißt hat du, viel was, du geholfen. Hast gerade für mich...
ja. Ja. Entschuldigung.
Du hast gerade was richtig Tolles gesagt, sorry, dass ich aber ich glaube, dieser Punkt, Retros im Kleinen, im Team, als auch im Großen, auf Organisationsebene und vielleicht auch größer gedacht, anders gedacht, systemischer gedacht, sind aus meiner Sicht unheimlich wichtig, um diese Erkenntnisvorsprünge, diese Lernerfahrungen zu verarbeiten. Und das machen wiederum Organisationen nicht. Und du hast gerade für mich so eine Kernbotschaft, so eine Kernerkenntnis gesagt. Mir ist eigentlich fast egal, was eingeführt wird. Es muss was Neues eingeführt werden. Mit dem damit verbundenen Prozess der Reflexion, dass man dranbleibt. Und ich habe auch, wir haben ja im Vorfeld gesprochen, letzte Woche, was könnten so ein Thema sein? Und es ist spannend, wenn man mal guckt, was sind so Leadership-Herausforderungen für 2024? Und eines der Themen, die weit oben stehen, ist agile Beharrlichkeit. Und ich habe es erst gar nicht verstanden, was Sie damit meinen. Weil Heiko hat es ja so schön beschrieben mit dem agilen Plateau oder fast schon dieser abwärts tendierender Verlauf, wo man sagt, agil, nee, was kommt jetzt nach agil, haben wir auch drüber gesprochen. Mhm. Ne? Und die Frage ist ja eigentlich total falsch, weil ist jetzt da, wir wollen es nutzen und jetzt darf es verbessert werden. Ne? Also die Frage jetzt, die nächste neue Methode zu entwickeln und die nächste Sau durchs Dorf zu treiben, ist genau der falsche Ansatz. Und das habe ich, ob im Spotify-Modell, ich weiß es jetzt schon im Safe-Modell, man nutzt diese eine Methode für die einen, erhofft sich und glaubt, dass es besser wird. Aber dieses Selberdenken findet nicht statt. Ne? Dieses Reflektieren, wie können wir es jetzt auf uns anpassen? Du hast es ja auch so schön mal in der Folge gesagt. Hey, wir haben mal 4 Tribes gemacht. Dann haben wir aber festgestellt, eigentlich müssten es nur 3 sein. Unheimlich kollegialer Führungsstil, da eine Lösung zu finden. Da ging es, klar ging es um Macht, aber da ging es auch dann um die Firma. Also es gibt diese Beispiele und die sind ganz, ganz toll. Aber das war nochmal für mich die Kernbotschaft, die ich jetzt schon für mich mitgenommen habe, zu sagen, es ist eigentlich fast egal, was eingeführt wird. Aber der Reflexions-, der Erkenntnisgewinn, der danach oder der daraus folgt, darum geht es eigentlich. Und da fängt für mich das Selberdenken an.
Naja, 2 Punkte dazu. Der Heiko hatte den Begriff selber in einem der früheren Podcasts eingeführt, die Systemretrospektive, der mir sehr gut gefällt, ja, weil er den Fokus auf die Struktur und auf das System, also auf das Operating System, auf das Operating Model legt und nicht auf die Menschen. Ja. Die Menschen sind die Menschen und sie sind, wie sie sind, und Strukturen prägen das Verhalten. Ja. Deswegen muss ich mir viel mehr auf die Strukturen schauen. Ja. Und das könnte man natürlich auch kaskadierend vorstellen, also im Sinne von, wie sammle ich all diese Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Organisationsebenen ein, um auch ein Gesamtbild im Problemraum wieder zu erzeugen, ja? Und daraus meine Maßnahmen abzuleiten. Punkt 1. Und Punkt 2, der Gedanke, der mir gerade gekommen ist, in Bezug auf Agilität und flaut das ab oder flaut das nicht ab und ist die agile Bewegung gescheitert? Ja? Ich würde nicht sagen, dass die gescheitert ist. Ich würde sagen, sie fliegt nicht mehr. Und sie fliegt deswegen nicht mehr, weil sie gelandet ist. Ja? Sie ist gelandet in Organisationen und sie ist nicht mehr etwas, was man jetzt pushen muss, also in einigen Organisationen, die schon jahrelang in irgendeiner Form was in dem Kontext tun. Ja? Sie ist gelandet, um dort in der Organisation weiterzuleben. Sie ist kein Alien mehr, ja, der irgendwo drüber schwebt und sich dann auf die Organisation draufsetzt, sondern sie durchdringt viele Organisationen. Mhm. Und sie ist so weit gekommen, wie es die Organisationen halt zulassen. Wie der Reifegrad dort ist, wie die Kultur dort ist. Und prägend damit, das ist ja Wechselspiel. Auch die Kultur, weil sie ja die Strukturen verändert. Aber zu sagen, sie ist gescheitert, ja, natürlich, die Erfolgsversprechen hat sie nicht erfüllt. Aber keine einzige Managementmethode, keine einzige Sau, die wir in den letzten Jahrzehnten durchs Dorf getrieben haben, hat die Erwartungen tatsächlich erfüllt. Weder die projektorientierte Organisation, weil da sind wir dann draufgekommen, dass sie funktioniert, ganz in komplexen oder kompliziert komplexen Umfeldern an dem Rang. Und auch nicht die funktionale Organisation davor alleine. Ja? Viel versprechen und irgendwann, na doch, nicht alles. Ja. Da haben wir das Gleiche. Die Muster wiederholen sich. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht die nächste Sau durchs Dorf treiben müssen, um nämlich wieder Organisationen aufzuwecken. Ja. Das ist ja ein Schweinebauchzyklus. Ja. Und was bringt die Organisation in Wallung? Was bringt Bewegung rein? Also, ganz plakativ, ja, das Schwein, das ich durchs Dorf treibe, ist mehr Bewegung als das Schwein, das ich nicht durchs Dorf treibe.
Da, wo Bewegung ist, ist Fortschritt. Da, wo keine Bewegung ist, ist Stillstand.
Oder zumindest, Führung hat einen Störungsauftrag. Ja. Ja. Und wenn ich das System nicht durchrüttle, ab und zu, sanft oder weniger sanft, dann kann es sich ja nicht neu sortieren. Das schickert alles runter in den Ruhezustand. Ne? Alle happy. Rundherum explodierte Welt.
Hm. Ich mag den Mantra, von dem du ja oft sprichst, diese Führung hat einen Störungsauftrag. Ich weiß noch nicht, wie ich die folgende Kernerkenntnis auch heute wieder aus unserem Gespräch in den Mantra packen kann, aber Stichwort Systemretro und dass Führungskräfte ab einem gewissen Grade eine Aufgabe ist es, am System zu arbeiten, an der Organisation zu arbeiten. Du hast das vorhin so schön gesagt, ist natürlich so viel einfacher, die Brände zu löschen, die E-Mails zu beantworten, die Telefonate anzunehmen. Und man nimmt sich für die eigentlich strategische Arbeit vielleicht ein bis zweimal im Jahr einen Offsite und holt man sich wieder Berater, eine tolle Moderation. Dann ist man trinkt abends noch ein Bierchen und dann hat man die Strategie festgelegt. Also richtig daran, da arbeitet man vielleicht am Unternehmen oder am Geschäftsmodell, aber an diesen Operating Model, an den Abläufen und wie man es verbessert. Das ist ja so eine Kernaufgabe. Und ich weiß, langer Satz oder lange Aushöhlung für einen Mantra, nach dem ich suche, vielleicht kannst du mir da mal helfen, aber so diese Botschaft oder die Aufgabe, dass Manager, Führungskräfte ab einem gewissen Grad, gibt es glaube ich neben ein, zwei Top-Prios, die genau die auch permanente Organisationsentwicklung und sicherstellen, dass das System sich verbessert und an der Dynamik und der Komplexität, ich glaube, du hast es mal antifragil genannt, dem Stand hält und durch Stress, durch Veränderung stärker wird.
Ja, zu 100%. Das ist eine strategische Aufgabe. Wie muss ich, das schreibt der Fred und Malik schon in Führen, Leisten, Leben. Ja, eine der wesentlichen Aufgaben einer Führungskraft ist es, die Arbeit zu organisieren. Was ist das andere, als das Tun zu schaffen, dass Leistung möglich ist. Ja. Neben all dem natürlich, also das ist jetzt sehr stark auf das Operating Model schielen, ist natürlich eine andere Kernaufgabe der Führungskraft, die Ziele, die in der Organisation da sind, zu verfolgen. Und da kommt viel Konsequenz rein, wie ein Unternehmen erfolgreich sein kann. Ich erlebe das im Positiven in meinem Unternehmen, muss ich meine Lanze auch dafür brechen, ja, wie konsequent Ziele über Jahre verfolgt werden und wie sehr das für den eigentlichen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens da ist. Und so wie kein Talent vom Himmel fällt, ja, der Herr Mozart ist von seinem Vater Leopold getriezt worden, bis aufs Blut wahrscheinlich, ja, um als kleiner Bub schon Klavier spielen zu können und, ich weiß nicht, mit 5 Jahren seine erste Komposition zu machen. Das war nicht lustig. Aber ohne dieser Disziplin, dieser Konsequenz dran zu bleiben, über lange Zeit, ja, stellen sich keine Erfolge ein. Ja. Sei es beim Trainieren, sei es im kommerziellen Umfeld, sei es bei einem Instrument lernen oder was auch immer. Keiner fällt vom Himmel. Das ist die andere Aufgabe.
Ich habe einen anderen Österreicher, der mir gerade in den Sinn gekommen ist, der wird dir gefallen, wo es genau wie beim Mr. Mozart eingetroffen ist. Weißt du, auf wen ich anspiele? Der hat in Amerika politisch Karriere gemacht und hat einen ziemlich korpulenten Körper. Also, und
etwas war dann größer, in größerer aus der Steiermark.
Genau, der Schwarzenegger. Der ist ja gerade hat ein neues Buch rausgebracht, einen Film, wo er genau auch darüber spricht, oder auf Netflix auch eine Dokumentation, wo er genau darüber spricht, wie harsch der Umgang seines Vaters war mit beiden Söhnen. Mhm. Er war ja einer davon, der Jüngere, hat immer dann auch noch den größeren Bruder nachgeeifert. Und da gab es ja dann noch die Tragödie, dass der ältere Bruder mit dem Druck nicht standhalten konnte. Also da gab es dann auch Gürtel und Peitschen, also so wirklich Hiebe. Also dieses alte Vater, die alte Vaterliebe sozusagen. Ja, und der Sohn, sein älterer Bruder und der älteste Sohn aus Vatersicht gesprochen, ist dann später in einem Autounfall aufgrund von Alkoholeinfluss gestorben. Also er konnte mit diesem ganzen Druck nicht umgehen. Ne? Und aus Arnold Schwarzenegger wissen die meisten, was aus dem geworden ist. Dem hat es richtig angetrieben. Der hat daraus eine Motivation gezogen. Nur mal so viel zu dem Disziplin und wo Motivation herkommt. Ja, und ich glaube, sehen wir auch oft in Organisationen. Aber da musste ich gerade dran denken an einen anderen Österreicher, der eine sehr erfolgreiche Karriere gemacht hat.
Ja, aber es stimmt natürlich. Ich meine, abgesehen, erfolgreiche Karrieren sind immer davon geprägt, dass sehr viel Disziplin und Fleiß dahinter steckt. Ja? Was nicht heißt, dass wenn ich fleißig und diszipliniert bin, automatisch eine erfolgreiche Karriere habe. Ja? Also es gibt ja viele Leute, die trainieren wie die Viecher.
Absolut.
Ja? Und werden kein Ani. Ja? Also, aber ohne trainieren kann ich sagen, wird man definitiv kein.
Das stimmt.
Also
das stimmt.
Von der Aussagenlogik her. Ja.
Ja. Von der Kernbotschaft selber denken, mit all den, mit den Erkenntnissen, die wir rausgearbeitet haben, was würdest du den Zuhörern noch zum Schluss mit auf den Weg geben? Vielleicht ein bisschen Mut zu fächeln, zu fädeln, Disziplin, ich weiß es nicht. Was ist zum Abschluss, wo du sagst, Mensch, das ist mir nochmal total wichtig, den Punkt zu stressen.
Also zwei Sachen, ja. Selber denken. Ich habe das vor kurzem, vor ein paar Wochen, Monaten, auf der Manage Agile in Berlin so formuliert, trainieren kann ich nicht, outsourcen, denken auch nicht. Ja. Ich kann zu niemandem sagen, bitte geh statt mir trainieren, ich habe 10 Kilo zu viel. Ja. Kannst du die statt mir abnehmen? Ja. Die hätte ganz gerne ein paar Krampferl auf die Schulter, ja. Ich glaube, das ist ziemlich einprägsam. Und was kann ich sonst geben, abschließend zum Thema selber denken? Vielleicht, wenn man sich zurückerinnert an die Schule und vielleicht hatte der eine oder die andere das Erlebnis einmal im Matheunterricht tatsächlich etwas verstanden zu haben. Und was für eine tiefe Befriedigung eigentlich aus dem Gefühl hervorgeht, ja, wenn man glaubt, etwas vielleicht hat er Glaube, es muss ja nicht tatsächlich so sein, aber etwas wirklich verstanden zu haben. Ja? Das schüttet Dopamin aus. Dopamin, das ich mir durch sonst nichts selber zuführen kann. Ja? Also, ich kann nur aus meinem Kontext, zu meiner Person sprechen, wenn ich das Gefühl habe, etwas Neues durchdrungen zu haben oder verstanden zu haben, ja, was ich vorher nicht verstanden habe, dann fühle ich eine tiefe Befriedigung in mir. Ja? Und vielleicht, wenn man dieses Erlebnis sucht, ja, dann ist es auch wert, die Energie aufzuwenden, über gewisse Hürden drüber zu gehen und vielleicht einen komplexeren Sachverhalt einmal zu durchleuchten, um Verständnis aufzubauen.
Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich habe vor kurzem bin ich über ein Zitat gestoßen, Thomas, würde ich gerne am Ende noch mitgeben, dass wenn man so eine tiefe Befriedigung hat des Fortschritts, manchmal bleibt man dann stehen und trinkt ein Bierchen und feiert. Mhm. Ne? Oder so wie Spitzensportler das machen, ist ja auch immer ein bisschen was mit Saisonalität und in welcher Saison man ist. Es ist die Vorbereitung, es ist die Primetime kurz vor der vor dem Gipfeltreffen. Ne? Dass man es weiter versucht, neben der Errungenschaft, neben der Befriedigung, versucht, sich weiter zu verbessern. Und das hatte totalen Anklang bei mir gefunden. Ne? Das eine ist, Dinge einen Fortschritt zu geben und Dinge zu verstehen und daraus diese Befriedigung, aber dann nicht aufzuhören. Das ist dieses einmalige Befriedigung reicht quasi nicht aus. Ich glaube, das will ich sagen, sondern aus der Befriedigung zu sagen, boah, das macht ja echt Spaß, Dinge zu durchgreifen und zu durchdenken und zu tüfteln. Und das ist ja der Prozess. Also das will ich noch weitermachen. Ne? Also nicht, weil man es einmal gemacht hat, cool, jetzt kann ich mich wieder zurücklehnen oder das sollen mal die anderen machen. Sondern ich glaube, das wäre so meine Botschaft. Das merke ich auch gerade in meinem eigenen Berufsalltag, auch privat, bloß nicht stehen bleiben, da dran weiter zu bleiben. Ne? Und ich habe es irgendwie so gelernt, boah, jetzt hatte ich ja gerade einen Quantensprung. Jetzt kann ich mich ja erstmal ein paar Wochen wieder ausruhen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber deswegen wollte ich das Zitat nochmal bringen, dass ich so sage, nee, weitermachen.
Entschuldigung. Ich würde nur etwas auf den Beipacktext noch dazu schreiben. Ja? Ich schütte natürlich auch Dopamin aus, wenn ich anfange, die Methode zu verstehen. Ja? Das ist gefährlich, ja? Weil da verwechsle ich dann, ich verstehe die Methode damit, dass die Methode auch zu mir passt oder zu meinem Problem passt. Mhm. Das Verständnis, von dem ich gesprochen habe, da geht es darum, den Problemraum, die konkrete Situation zu verstehen und wie die Methodik dazu passen kann vielleicht. Ja? Aber das reine Verständnis der Methodik liefert ja noch keine Mehrwert. Das ist das Kleingedruckte noch zum schüttet zwar auch Dopamin aus, ja, aber ist noch nicht hilfreich sein.
Ja, und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Müssen wir jetzt nicht reingehen oder brauchen wir nicht reingehen, aber ja, das kennen wir alle, dass wir in der Schule, in der Universität ganz viel Theorie gelernt haben und auch ja so getestet wurden. Und ich weiß gar nicht, ich habe das immer in der Schule, gerade im Abi, Bulimie lernen genannt. Ganz viele Informationen habe ich in mich reingezogen, habe die dann rausgegeben wieder in der Prüfung, habe dann auch relativ gute Noten bekommen. Aber verstanden habe ich das nicht. Ich habe die Informationen wie Google in meinem Kopf gespeichert und konnte sie für einen kurzen Moment da drin halten und dann wieder rausgeben. Aber ein Verständnis und Zusammenhänge waren da nicht da. Ja, und ich glaube, das ist auch das ist so eines der Probleme, dass man in der Schule, ich merke das ja auch bei meinem Sohn, der geht jetzt in die Schule, wir haben jetzt auch eine andere Schule gewählt, wo man sagt, wie lernt man eigentlich? Wie durchdringt man eigentlich Dinge? Ne? Ist es so, dass man einfach nur Informationen lernt? Ist das Lernen? Nee. Also auch da fängt es ja schon an. Ne? Und eben mir nochmal mitzugeben, man ist nie zu alt, Dinge zu hinterfragen. Und ich sehe das ja bei dir, du bist da so eine tolle Inspiration, finde ich, dich stetig zu, vielleicht nicht jetzt persönlich als Person, aber Dinge zu hinterfragen, wie Dinge ablaufen. Das weiß ich sehr an dir zu schätzen. Und deswegen macht es immer wieder Spaß, mit dir hier in der Podcast zu sprechen. Und ich möchte mich auch heute wieder für deine Zeit bedanken. Tolle Impulse, tolle Erkenntnisse, muss ich sagen. Wir werden natürlich zu dem Beitrag verlinken. Ja, dein Schlusswort hast du ja schon vor 10 Minuten gesagt, aber man soll ja dem Gast nochmal das Schlusswort geben.
Vielleicht, alles gut. Ja. Ich habe schon gesagt, ja, lass mich die kurze Fassung nochmal sagen, trainieren kann ich nicht aussourcen, denken sollte ich auch nicht aussourcen, funktioniert nämlich auch. Danke, Dennis, für die Einladung heute.
Danke dir, dir einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Thomas.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du bei Agiler Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agiler Senf wiederzusehen. Bis bald!